Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute Abend mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und wir wollen heute über das Auto sprechen. Bei dem Thema denkt man sicherlich nicht sofort an Regenwald, aber es hängt ja doch alles mit allem zusammen. Da ist der nach wie vor hohe CO2-Ausstoß des Pkw-Verkehrs, der riesige Flächenverbrauch immer neuer Straßen und der immense Ressourcenverbrauch für die immer größer werdenden Autos, ganz egal, ob sie fossile Energie verbrennen oder als vermeintlich umweltfreundliche E-Autos daherkommen. Wir wollen über den Unsinn riesiger Autos in Zeiten der Klimakatastrophe, die Verkehrswende, autofreie Städte und menschliche Unvernunft sprechen und haben einige Gäste heute Abend hier. Nach Ravens and Wolves von Tired Pony geht es los.
Hat sich Ihr Autoverhalten während der Corona-Pandemie verändert?
Ja.
Inwiefern?
Insofern, dass ich es gar nicht mehr wirklich gebraucht habe, sondern auf ein Fahrrad umgesattelt bin.
Und haben Sie den Eindruck, dass wenn Sie mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind, zu viel Zeit in Staus, an Ampeln und mit der Parkplatzsuche benötigen?
Ja, in München auf jeden Fall.
Und können Sie sich vorstellen, auf das Auto zu verzichten?
Das kommt immer auf die Infrastrukturlage an. Also wenn die Stadt eine gute anbietet, wo man mit den Öffentlichen oder mit dem Fahrrad gut unterwegs sein kann, dann ja. Wenn es aber zum Beispiel, um einzukaufen zu gehen und so weiter, die Strecken einfach viel zu groß sind und keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind, dann eher nicht. Also als Langstreckenfahrzeug würde ich nicht drauf verzichten. Für Kurzstrecken kommt halt auf die Infrastruktur der Stadt jeweils an.
Ich habe eigentlich noch die Frage, das ist für SUV-Fahrer. Wurden Sie wegen Ihrem SUV schon einmal von anderen kritisiert oder beschimpft? Aber wenn Sie kein SUV haben, würde ich Sie dann fragen...
Ich habe kein SUV.
Genau, ich würde Sie dann fragen, haben Sie denn jemand schon wegen seinem SUV kritisiert oder beschimpft?
Nein, ich habe mich eher immer wieder lustig darüber gemacht, wie schlecht Sie parken.
Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und dem Thema Auto. Bei mir ist jetzt Vasili von Pro Regenwald, mit der wir einen Blick darauf werfen, wie sich der Verkehr entwickelt hat und wie andere Länder und Städte damit umgehen. Gerade haben wir sie auch schon gehört, denn sie hat auch einige Autofahrerinnen und Autofahrer und Passanten in München zum Thema Auto und SUV und Verkehr in den letzten Tagen befragt. Hallo Vasiliki. Wir haben die Passantin gerade gehört. Sie ist vom Auto weitestgehend aufs Fahrrad umgestiegen. Angesichts der Klimakatastrophe könnte man nun hoffen, dass dies immer mehr Leute machen. Aber ist das tatsächlich so? Gibt es weniger Autos?
Hallo Martin, in einer Umfrage, die wir durchgeführt haben, haben Menschen auf die Frage, wie hat sich ihr Autofahrverhalten in der Corona-Pandemie geändert, geantwortet, dass sie viel weniger Auto fahren. Und erstaunlicherweise berichten Studien das Gegenteil. Also es gibt einen 13-prozentigen Anstieg der Pkw-Dichte in Deutschland von 2009 auf 2020. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 575 Autos.
Es werden also tatsächlich immer mehr Autos. Wir diskutieren trotzdem viel über Sachen wie autofreie Städte. Wie stehen denn die Leute dazu?
Ja, bei einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Nordstat im vergangenen Jahr hatte rund ein Drittel der Menschen keine klare Meinung dazu. Ein weiteres Drittel sprach sich für und das letzte Drittel gegen autofreie Städte aus. Und Zustimmung für die Idee äußerten insbesondere jüngere Menschen und Menschen in etwas größeren Städten ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In einer anderen Umfrage wünscht sich die große Mehrheit der Bewohnerinnen Köln ungefähr 71% eine autofreie Innenstadt.
Wenn man jetzt hier München betrachtet, man sieht dann sehr viele Autos in der Innenstadt. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ist das Haupttransportmittel oder Fortbewegungsmittel? Was nutzen die Leute in der Stadt am meisten? Gehen sie zu Fuß? Fahren sie mit dem Fahrrad? Sind es Autos?
Fußgängerinnen und Fußgänger sind immer noch in der Stadt die große Mehrheit und trotzdem haben sie auf den Straßen aber viel weniger Platz als die an ihnen vorbeifahren. Die große gehende Mehrheit, die unter sich keine Unfälle baut, kein Verkehrsrecht, keine Vorfahrtsregeln, keine Ampeln, keine Geschwindigkeitsbegrenzungen braucht, muss Rücksicht auf die fahrende Minderheit nehmen. Und insgesamt bleibt dann wenig bzw. kaum Platz für Menschen, die zu Fuß gehen. Und auch weil das Fahrradfahren auf der Straße gefährlich ist, flüchten mittlerweile auch Radfahrerinnen und Radfahrer auf Gehsteige und gefährden die sich dort befindenden Fußgängerinnen und Fußgänger.
Du hast den Platzbedarf angesprochen. Gibt es da konkrete Zahlen? Wie sieht das aus? Wie viel Platz braucht ein Fahrrad? Wie viel Platz braucht ein Auto?
Der Platzbedarf je Verkehrsmittel für den Transport einer Person liegt bei 60 Quadratmeter für das Auto. Beim Fahrrad sind das 8 Quadratmeter. Die Fußgängerinnen und Fußgänger brauchen 2 Quadratmeter, während ein voller Bus mit einer Kapazität von 50 Plätzen lediglich 1 Quadratmeter braucht.
Es brauchen also Autos deutlich mehr Platz als Fußgänger. Die Städte sind sowieso zu voll. Klimaschutz ist auch noch ein Thema. Wie kriegt man denn Autos aus der Stadt raus? Sind Fahrverbote da ein sinnvolles Konzept?
Fahrverbote scheinen tatsächlich derart revolutionär, dass selbst die radikalsten Fußgängeraktivistinnen und Aktivisten sie nicht fordern mögen. Das ist allerdings keine internationale Gegebenheit. Vielmehr herrscht verstärkt in Deutschland diese Auffassung. In Paris zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagt klar, Autos müssen raus und auch Elektroautos seien keine Lösung. Sie will die meisten öffentlichen Parkplätze sogar abschaffen. Es sollen elektrische Lastkarren und Lasträder, wie man sie in asiatischen Städten benutzt, den Lieferverkehr aufrechterhalten. Zudem soll das U-Bahn-Netz, welches ohnehin schon eines der größten Europas ist, in den nächsten 10 Jahren stark ausgebaut werden. Es soll der Grand Paris Express kommen, ein unterirdischer Ring, der Berufspendlerinnen und Berufspendlern nützt, weil sie dann oftmals nicht mehr umsteigen müssen und schneller und einfacher an ihrem Arbeitsplatz sein können. In einer anderen Hauptstadt werden Schulstraßen für den Autoverkehr gesperrt und es sollen auch weitere Straßen folgen. Es handelt sich um Wien. Dort fährt die Hälfte der Schulkinder mit dem Bus und der Bahn. Viele sind auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Immer weniger Eltern fahren ihre Kinder zur Schule, weil das Parken auch für die Anwohnerinnen und Anwohner dort Geld kostet. Diese Einnahmen fließen dann in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Dort kostet bekanntlich das Jahresticket 365 Euro, also 1 Euro pro Tag. Und inzwischen gibt es in der Stadt mehr Menschen mit Dauerkarte als Autobesitzerinnen und Autobesitzer. In der Tat schaffte es Wien im Jahr 2019 auch dank der dortigen Verkehrspolitik in einem internationalen Städteranking zur urbanen Lebensqualität auf den 1. Platz. Und wenn wir jetzt auf Mailand schauen, dort sind Parkplätze kaum zu finden, dafür aber die Abschleppdienste schnell. Und zu bestimmten Zeiten ist es ortsfremden Fahrzeugen ohne gebührenpflichtige Sondergenehmigung auch verboten, in die Stadt zu fahren. Wer dagegen verstoßt, dem droht hohes Bußgeld. Kontrolliert wird das Ganze per Videoüberwachung. Und wer als Fremder mit dem Auto nach Mailand will, dem wird geraten, am besten am Stadtrand zu parken. Also in immer mehr Städten Italiens werden verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet. Zurück in Deutschland und genauer in München ist es jedoch schon eine Schlagzeile wert, wenn an der Maximilianstraße ganze 5 Parkplätze verschwinden müssen.
Während Städte in Europa also versuchen, die Stadt für den Menschen zu gestalten, Autos, Abgase und Lärm zu vermeiden, diskutieren wir hier über Parkplatzgrößen. Wer das Ganze eigentlich bezahlt, hören wir gleich nach On My Way von Hayden Panettiere und Jonathan Jackson. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir haben mit Vasiliki gerade von Konzepten aus Paris, Wien und Mailand gehört, was sie unternehmen, um ihre Städte menschenfreundlicher und autofrei zu gestalten. Soweit sind wir hier noch nicht. In Deutschland dominieren nach wie vor immer größer werdende SUV die Städte, für die natürlich auch die Parkplätze langsam zu klein werden. Wer bezahlt denn eigentlich den Luxus für die Autofahrer, überall verfügbare Stellfläche zu haben?
Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung vom WZB sagt, und ich zitiere, ein öffentlicher Stellplatz kostet den Steuerzahler zwischen 5.000 und 7.000 Euro im Jahr. Fürs Parken müsste jeder Autobesitzer ungefähr 15 Euro zahlen pro Tag und das würde nur die Kosten decken. In Berlin wiederum gab es 2019 Proteste, als eine Umweltsenatorin einen Prüfauftrag für ein Mautsystem erteilte und als sie eine Erhöhung der Parkgebühren für Anwohnerinnen und Anwohner forderte, protestierte sofort die SPD als Koalitionspartner mit der Begründung, dass, um das Autofahren weiterhin günstig zu halten, die Gemeinschaft den Großteil der Kosten tragen sollte.
Die Allgemeinheit soll die Kosten tragen. Auch aufgrund hoher Parkplatzgebühren regen sich Autofahrerinnen und Autofahrer nicht selten auf. Das Parken in den Großstädten in Deutschland ist relativ günstig. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Ist das da ähnlich? Ist es teurer?
In Berlin betragen die Gebühren für eine Stunde Parken im Stadtzentrum 1,83 Euro. In Rom hingegen sind es schon 2,74 Euro. In Zürich 3,43 Euro, während es in Paris ein bisschen mehr als 4 4 Euro sind. In Amsterdam sind es etwas über 6 Euro, während Londoner Einwohner und Einwohnerinnen fast 9 Euro pro Stunde in der Stadt zahlen müssen.
Obwohl wir alle also das Wohlergehen der Autofahrer bezahlen, gibt es immer noch häufig Beschwerden über Parkplatzmangel und den notwendigen Ausbau des Straßennetzes, damit es weniger Staus gibt. Aber ist diese Argumentation überhaupt stichhaltig, Vasiliki?
Statistisch gesehen werden Autos rund 23 Stunden am Tag nicht bewegt. Sie stehen somit die allermeiste Zeit geparkt. Dafür brauchen sie etwa 10 Quadratmeter. Ein Auto benötigt aber grundsätzlich eher mindestens 2 bis 3 Parkplätze. Der Zielort muss schließlich auch in Betracht gezogen werden. Ein Parkplatz muss also in der Nähe der Wohnung liegen, einer in der Nähe der Arbeitsstelle und weitere dort, wo man einkaufen geht, Sport treibt oder Freunde besucht, also Freizeitaktivitäten unternimmt. Aus Sicht von Autofahrerinnen und Autofahrern ist nie genug Platz da. Staus, das sind bekanntlich immer die anderen. Der sogenannte Parksuchverkehr macht tatsächlich bis zu 1/3 des gesamten Verkehrs aus. Durchschnittlich 62 Stunden pro Jahr suchen Berliner Autofahrerinnen und Autofahrer nach einem Parkplatz. Im Jahr 2019 verloren sie sogar 154 Stunden in dichtem Verkehr und im Stau. Den Münchner und Hamburger Einwohnerinnen und Einwohner, die im Verkehrschaos 140 bzw. 139 Stunden einbüßen mussten, ging es nur wenig besser damit. Das sind ungefähr 6 Tage. Und nun herrscht die Auffassung, dass, wenn es nicht genügend Parkplätze gibt, dann sollte man eben mehr davon schaffen. Weil Stau herrscht, brauchen Autos logischerweise noch mehr Platz. Das ist aber bewiesenermaßen falsch. Je mehr der Verkehr in den Städten steigt, desto mehr Straßen werden gebaut. Und je mehr Straßen gebaut werden, desto mehr Autoverkehr kommt auf und desto mehr Staus entstehen dann. Dieser Mechanismus ist inzwischen sogar wissenschaftlich erforscht worden. Er heißt Downs-Thompson-Paradoxon. Die beiden Forscher Anthony Downs und John Michael Thompson haben herausgefunden, dass Verbesserungen im Straßennetz oft zu mehr Staus führen.
Bei allen Diskussionen rund ums Autofahren, sei es autofreie Stadt, sei es Tempolimit, geht natürlich auch sofort die Autolobby, kommt angerannt und ruft, das sei eine Freiheitseinschränkung. Wie siehst du das? Ist es tatsächlich eine Freiheitseinschränkung oder wie sehr ist die Freiheit der Autofahrer tatsächlich bedroht?
Jeder Versuch, das Auto einzuhegen, wird oft und gern als Angriff auf die eigene Freiheit gewertet. Mit Freiheit kann hier jedoch durchaus eher Bequemlichkeit gemeint sein. Bequemlichkeit ist auch im Gegensatz zur Freiheit kein Grundrecht, eben nichts, was jemandem in der Regel zusteht. Man könnte also auch sagen, Bequemlichkeit ist ein Interesse und man braucht schon einige überzeugende Argumente, wenn die Bequemlichkeit gegen andere Interessen durchgesetzt werden soll.
Gibt es denn überzeugende Argumente, um die Bequemlichkeit gegen andere Interessen durchzusetzen?
Wenn wir uns die Fakten anschauen, in Berlin zum Beispiel stirbt fast jede Woche ein Mensch auf der Straße. 40 Menschen kamen 2019 bei Unfällen ums Leben. 30 von ihnen waren zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Dabei sitzen die Verantwortlichen meist im Auto. Entweder sie fahren zu schnell, sie ignorieren die Verkehrszeichen oder nehmen anderen die Vorfahrt. Aber auch sehr schwere Unfälle sind meist nur kleine bzw. auch keine Meldungen wert. Eine Verkehrspolitik, die das Auto in den Mittelpunkt stellt, hat meist Unfälle in der Stadt als Folge zu verantworten.
Sehr häufig werden bei solchen Unfällen, die, wie du sie hier nennst, nicht die Autofahrer verantwortlich gemacht, sondern eher die Radfahrer oder die Fußgänger. Der Begriff, der sich dafür eingebürgert hat, ist Victim Blaming. Kannst du das kurz erklären?
Victim Blaming nennt man das im angelsächsischen Raum, wenn ein Opfer für eine bestimmte Tat verantwortlich gemacht wird. Gut lässt sich das Ablesen an der Sprache in Polizeimeldungen. So ein Fahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte oder eine Autofahrerin, die eine 44-Jährige an einem Zebrastreifen übersehen hatte oder die 45-Jährige Radfahrerin, die in einen abbiegenden LKW gestürzt ist. Selten wird dabei erwähnt, dass der Autofahrer oder die Autofahrerin betrunken war, viel zu schnell fuhr, am Handy spielte oder auf andere vorsätzliche Weise ein Menschenleben aufs Spiel setzte. Wenn jemand mal wieder nicht auf den Verkehr achtet, dann sei damit unterstellt, der Autoverkehr sei der einzige, den es gebe. Dabei stören Fußgängerinnen und Fußgänger nur.
Was unternimmt denn die Politik dagegen, dass Fahrradfahrer, Fußgänger so viel schlechter gestellt wird? Gibt es da Lösungsmöglichkeiten oder ist es doch eher eine Politik, die immer eher dem Autofahrer nutzt?
Also in Berlin wird momentan an der teuersten Autobahn Deutschlands gebaut. Das soll eine 3,2 Kilometer Strecke für über 600 Millionen Euro werden. Also kostet jeder Meter fast 188.000 Euro. Weniger gebaut wird an den Radwegen. Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs Verkehrs stockt. Auch die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer steigt, die bei Unfällen verletzt oder getötet werden. Also in anderen Worten, die deutsche Regierung macht nicht wirklich was.
Wie sieht das in anderen Ländern aus? Gibt es da Konzepte in Städten, die deutlich darauf ausgelegt sind, Autoverkehr zu reduzieren, die Städte menschenfreundlicher zu machen?
In Amsterdam zum Beispiel fühlen sich Menschen, die dort durch die Stadt laufen, besonders wohl. Dort wird seit langem nämlich schon zuerst für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radlerinnen und Radler geplant, was allerdings kaum jemand wahrnimmt und erwähnt. In den Niederlanden gibt man nicht einfach mehr Geld für Gehsteige aus. Es gilt dort eine etwas andere Rechtsphilosophie. Recht hat zuerst einmal der Schwächere. Also fährt ein Auto ein Fußgänger, eine Fußgängerin oder ein Radfahrer, eine Radfahrerin an, wird zunächst angenommen, dass Letztere richtig gehandelt haben. Wird ein Kind unter 14 Jahren verletzt, so muss der Autofahrer fast immer dafür haften. Die Stärkeren nehmen also viel Rücksicht auf die Schwächeren. Der Verkehr wird dadurch langsamer und sicherer. Radeln und Flanieren wird attraktiver. Jedenfalls ist das der Fall in den Städten. In den nächsten 4 Jahren sollen dort auch rund 10.000 öffentliche Parkplätze umgebaut werden. Daraus sollen dann Gehwege, Radwege und auch Blumenbeete entstehen.
Das wäre doch auch was für München. Vielen Dank, Wassiliki. Bisher läuft also alles für die Autofahrer. Sie werden gefördert, unterstützt. Doch es gibt immer mehr Menschen, die dies als Irrsinn bezeichnen und von der menschlichen Unvernunft des Autofahrens und Städtezuparkens wegkommen wollen. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil der Sendung nach Gary Lewis mit Black Grass. Folgen aber zunächst die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Studie. Waldbrände in Lateinamerika zerstören die Hälfte der betroffenen Flächen dauerhaft. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie sind mittlerweile alle Wälder Lateinamerikas anfällig für Waldbrände. Und wenn sie einmal gebrannt haben, enden 48% der Flächen in den nachfolgenden Jahren mit Totalschaden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachteten Wälder in 22 Ländern Lateinamerikas in den Jahren von 2003 bis 2018 und untersuchten ihre Widerstandskraft gegen Waldbrände. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung ist, dass abgebrannte und zerstörte Flächen durch Mikroklimaveränderung zusätzlichen Stress auf den noch stehenden Wald ausüben und diesen schwächen. Umfrage. Münchnerinnen und Münchner wollen lieber egoistisch weiter auf Kosten der Umwelt leben. Sind Münchnerinnen und Münchner dazu bereit, sich privat einzuschränken, um das Klima zu schützen? Die Antwort ist nein, wie das Institut für Empirie und Statistik jetzt nach der Auswertung einer Studie veröffentlicht hat. Die überwiegende Mehrheit sei sich sicher, dass wir auf eine ökologische Katastrophe zusteuern. Umso überraschender sei es, dass ein Großteil der Befragten das eigene Verhalten in Bezug auf Ernährung, Mobilität und Reisen nicht ändern wolle. Mehr als 3/4 der 1099 befragten Münchnerinnen und Münchner sind sich des Klimawandels und der Konsequenzen daraus bewusst. Viele wissen, dass man etwas tun muss, sagt Oliver Ganzer vom Institut für Empirie und Statistik. Die Menschen sind aber nach wie vor zu bequem. Es ist nicht nur die Bequemlichkeit. Die Leute wollen auch etwas erleben und das am liebsten in fernen Ländern. Sie wollen mit dem Flieger in den Urlaub. Vor allem bei der Generation Z, also den 12- bis 24-Jährigen, sind nur 15% bereit, statt Fernreisen lieber Urlaub in der Region zu machen. Rund 2/3 der Befragten wollen auch an ihren Ernährungsgewohnheiten nichts ändern. Weißwürste und Leberkäsehimmel gehören generationenübergreifend auf den Speiseplan. Nur 38% der Münchnerinnen und Münchner würde der Umwelt zuliebe ihren Fleischkonsum reduzieren oder zumindest darüber nachdenken. Bei anderen tierischen Produkten, wie zum Beispiel Eier und Käse, sind es nur 1/3 der Befragten. Brasilien. Indigene bangen um Landrecht. Seit Mitte dieser Woche tagen die Richterinnen und Richter des obersten Gerichtshofs in der Hauptstadt Brasilia über die Rechtsmäßigkeit des Marco Temporal, eines juristischen Arguments, das man im Deutschen am besten mit Zeitrahmen, Verfügung oder auch Stichtag, Trick übersetzt. Im konkreten Fall geht es dabei um die Forderung einer indigenen Gemeinschaft im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Mitglieder der Ethnie der Xokleng streiten dort um das Recht auf mehrere tausend Hektar Land. Einst soll das Gebiet ihren Vorfahren gehört haben, dann aber sei es ihnen von der Regierung und europäischen Einwanderinnen und Einwanderern geraubt worden, während man die Mitglieder ihrer Gemeinschaft systematisch massakriert hat. Seit Jahren versuchen die Xokleng zu erreichen, dass ihnen die Gebiete zurückgegeben werden. Dabei berufen sie sich auch auf die Verfassung, die seit 1988 in Kraft ist und den Indigenen das Recht auf jenes Land sichert, in dem sie traditionellerweise gelebt haben. In ihrem Kampf schlägt den Xokleng allerdings erbitterter Widerstand entgegen. von Holzfirmen genauso wie von Bauerinnen und Bauern und den Nachfahren der einstigen Siedlerinnen und Siedler. Und sie alle bekommen längst auch Unterstützung von der Politik, allen voran der Regierung des Bundesstaates Santa Catarina. Angeführt wird dabei eben jenes Zeitrahmenargument, die Xokleng hätten keinen Anspruch auf das Land, so die Begründung. Schließlich hätten sie 1988, zum Zeitpunkt, als die Verfassung verabschiedet wurde, gar nicht in dem geforderten Gebiet gelebt. Mittlerweile ist der Fall beim obersten Gerichtshof gelandet. Längst geht es aber nicht mehr nur um die Xokleng in Santa Catarina. Erkennen die Richterinnen und Richter in Brasilia das Zeitrahmenargument an, könnte dieses bald in ein Gesetz gegossen werden. Der Vorschlag hierfür liegt unter der Kennziffer 490 schon beim Senat. Die Folgen wären kaum abzuschätzen. Dutzende noch ausstehende Anträge für neue indigene Schutzgebiete in ganz Brasilien könnten abgewiesen werden. Einige traditionelle Gemeinschaften müssten vermutlich sogar ihre Dörfer räumen und Platz machen für Bauerinnen und Bauern und Siedlerinnen und Siedler, Rinder und Sojafelder. Die Stimmung ist extrem angespannt. Es gibt Kundgebungen im ganzen Land. Ana Livia Rieder von Human Rights Watch Brasilien spricht vom potenziell größten Rückschritt im Kampf um indigene Landrechte seit der Rückkehr zur Demokratie vor 3 Jahrzehnten. All dies kommt zu einem Zeitpunkt, in dem indigene Völker in Brasilien ohnehin schon sehr gefährdet sind. Nicht nur durch Goldschürferinnen und Goldschürfer und Holzfällerinnen und Holzfäller, die in ihr Land vordringen, sondern auch durch offene Feindschaft durch die Regierung von Bolsonaro. Viele haben Angst, auch darum sind tausende Mitglieder von mehr als 100 Völkern diese Woche nach Brasilien gekommen. Mit einem Protestcamp mitten in der Hauptstadt wollen sie auf ihre Lage aufmerksam machen und die Richterinnen und Richter davon überzeugen, gegen das Zeitrahmenargument zu stimmen. Luta pela Vida steht auf ihren Transparenten. Kampf ums Leben. Malaysische Holzfirma verklagt Umweltorganisationen auf rund 1 Million Euro Schadensersatz. Samling Plywood, eines der großen Forstindustrieunternehmen in Sarawak, Malaysia, verklagte die Organisation Safe Rivers wegen der Veröffentlichung angeblich verleumderischer Aussagen. Das Holzunternehmen fordert eine Entschuldigung. Eine einstweilige Verfügung, die Safe Rivers daran hindert, über die Ansprüche der vom Holzeinschlag betroffenen Gemeinschaften zu berichten, sowie Schadensersatz in Höhe von umgerechnet rund 1 Million Euro. Beobachterinnen und Beobachter kritisieren Samling dafür, mit dieser sogenannten SLAP-Klage, das sind immer häufiger eingesetzte strategische Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit, lokale Interessensvertretungen mundtot zu machen, um ungestört die Abholzungsaktivitäten weiterführen zu können. Eine Koalition von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen weltweit fordert von Samling, die Klage fallen zu lassen.
Guten Abend zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der menschlichen Unvernunft, immer größere Autos zu bauen. Wir haben im ersten Teil der Sendung von Wasiliki gehört, wie sich die Situation in Städten in Deutschland, aber auch in Europa entwickelt, was es für Initiativen gibt, die Städte vielleicht autofrei zu bekommen. Dass es in Deutschland aber nach wie vor so ist, dass immer mehr Autos zugelassen werden, sie werden immer größer, sie benötigen immer mehr Platz. Und die Autofahrer fordern diesen Platz auch ein. Bei uns ist jetzt Christine, die seit vielen Jahren in München lebt und den SUV-Wahnsinn aus nächster Nähe mitbekommt und lautstark kritisiert.
Wenn du dich in der Stadt bewegst, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wie nimmst du den Verkehr wahr? Was fällt dir da auf? Was hat sich vielleicht auch in den letzten Jahren verändert?
In den letzten 20 Jahren, so lange kann ich das jetzt mittlerweile abschätzen, hat der Straßenverkehr sich wirklich maximalisiert. Nicht nur in Bezug auf Fahrradfahrer, sondern auch in Bezug auf Autos. Und was mir wirklich auffällt, ist, dass in den letzten 10 Jahren die Autos immer größer geworden sind. Also ich wohne im Zentrum in Schwabing, wo viele Leute wohnen, die auch Geld haben. Und das sieht man auch. Also die Wohngebäude mit Luxuswohnungen sind an der Straße voll gepflastert mit riesigen Autos, die mittlerweile nicht mal mehr SUVs sind, sondern eine Steigerung von SUVs. Pickups, Land Rover, das sind Autos, die stehen da, die haben Neupreise von 100.000 Euro, haben keinen Platz mehr im Parkhaus und stehen dann tatsächlich teilweise am Bürgersteig, weil sonst kein Parkplatz mehr für sie verfügbar ist, weil ihre Ausmaße alles übersteigern, was es bisher an Autos gab.
Die Neuzulassungen von SUVs und noch größeren Modellen nehmen das seit Jahren zu. Wie erklärst du dir das? Die Medien und Zeitungen, alles ist voll mit Meldungen zu Klimakatastrophe und was sich alles verändern müsste. Und trotzdem kaufen die Leute so Riesenautos. Hast du da eine Erklärung für?
Ja, mehrere. Also ich weiß, dass die meisten SUV-Fahrer tatsächlich eine statistische Tatsache, über 60 sind. Und zwar Gutverdiener oder ehemalige Gutverdiener. Über 60-jährige weiße Männer, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, interessieren sich meistens für Klimakrisen, die in 40 Jahren stattfinden werden, überhaupt nicht. Die suchen ein bequemes Auto, mit dem sie lässig zum Gardasee fahren können. Was Treibstoff oder CO2 für eine Auswirkung auf Umwelt und Klima hat, ist für die nicht relevant. Also für die ist ein Auto in erster Linie da, um sie möglichst sicher von einem Ort zum anderen zu bringen. Und da ist es nun mal so, dass ein SUV das größte auf dem Markt verfügbare Auto ist und sie dementsprechend sicher und bequem zu dem Ort bringt, an den sie wollen. Im Kleinwagen würden die sich wahrscheinlich degradiert fühlen im Straßenverkehr. Also mir kommt es tatsächlich vor, als wäre das mittlerweile eine Art von Aufrüstungsspirale, wenn es um Autogrößen geht. Das heißt, du musst dich mit einem großen Auto ausstatten, damit du im Straßenverkehr nicht untergehst.
Also würdest du sagen, also einerseits Status und zum anderen Sicherheit.
Und dann noch diese Fiktion von Coolness. Diese Möglichkeit, mit dem SUV zum Kanufahren an den Ozean zu fahren. Also auch wenn sie es nicht tun, weil sie fahren eigentlich immer nur auf mittleren Ringen, aber sie könnten theoretisch coole Surfer sein.
Siehst du, dass sich das verändert oder wieder zum Besseren wenden kann? Oder was müsste dafür geschehen, dass die Leute vom SUV wieder ab?
Also von alleine werden die Leute ihre Kaufentscheidungen nicht downsizen. Wird nicht mehr passieren. Die wollen immer mehr und immer größere Autos haben. Und wenn die angeboten werden und sie sich das leisten können, dann werden sie sich die Autos auch leisten. Das heißt, du musst entweder die Straßen so verändern, dass sie mit ihren Riesenautos nicht mehr drauf fahren können. Dann erledigt sich die Sache von alleine. Es würde eigentlich schon reichen, wenn du es wieder anständig bestrafen würdest, wenn sie beispielsweise am Bürgersteig parken, weil sie sonst keinen Parkplatz finden. Also ich bin mir sicher, wenn die Innenstadt nicht mehr für große Autos gemacht ist, dann werden auch keine großen Autos mehr in der Innenstadt fahren. Weil ich leider nicht davon ausgehe, dass die Bundesregierung SUVs verbieten wird. Ich würde es mir wünschen, aber es wird nicht passieren.
Wie stellst du dir denn den Verkehr, also nicht nur der Zukunft, sondern im Prinzip ja der nahen Zukunft vor? Weil es muss ja, reden zwar alle von Verkehrswende und eigentlich muss das ja recht schnell geschehen, wenn man sich die Zahlen zum Klima anschaut.
Was absolut notwendig ist, dass dieser, wie es so schön heißt, motorisierte Individualverkehr raus aus den Innenstädten kommt. Das heißt, glaub nicht, dass es wirklich Sinn ergeben würde, Innenstädte komplett autofrei zu machen, weil es gibt ja die Probleme, dass Lieferdienste sich bewegen müssen, Handwerker müssen auch Lieferzonen haben, körperlich eingeschränkte Leute brauchen und unter Umständen Autos, um irgendwo hinzukommen. Das kann und würde ich alles nicht verbieten. Aber Privatpersonen sollten nicht mit Riesen-SUVs zum Shoppen in die Innenstadt fahren und das auch noch mit so günstigen Parkgebühren machen können, dass es für sie noch lohnenswert ist, mit dem Auto zu fahren, weil die MVV teurer wäre.
Also würdest du einerseits über Verbote und andererseits auch über Anreize das versuchen zu steuern?
Also ich würde tatsächlich über Verbote arbeiten, beziehungsweise über steuerliche Anreize, insofern, dass ich große Hubräume so besteuere, dass es sich für die Leute einfach nicht mehr lohnt, die Autos zu fahren. Ich glaube tatsächlich nicht an die individuelle Vernunft des Großteils der Menschen, sonst wären wir nicht inmitten einer Klimakrise.
Christine meint also, dass die menschliche Unvernunft zu einem immer weiter so führt, dass die Klimakrise noch weiter verschärfen wird und nur klare Regeln zu Verkehr, Emissionen und der Größe von Autos helfen können, die Krise zu bewältigen. Wie der Bund Naturschutz München das Ganze einschätzt, welche Ideen sie dazu haben, besprechen wir nach Tegan and Sarah mit The Cure. Hallo nochmal beim Ökomagazin Rainbow Flora 92,4 mit Pro Regenwald. Mit Christine haben wir gerade über SUVs in Zeiten der Klimakatastrophe gesprochen und dass es eigentlich gesetzliche Vorgaben bräuchte, um diesem Ressourcenverbrauch Einhalt zu gebieten. Wie das der Bund Naturschutz München sieht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei mir im Studio ist Katharina.
Wenn du den Verkehr in München betrachtest, was läuft da deiner Meinung nach gravierend falsch oder läuft überhaupt was falsch?
Also ich denke schon, dass da einiges falsch läuft. Ich habe das Gefühl, dass der motorisierte Individualverkehr sehr gefördert wird Und es gibt viele Lippenbekenntnisse, dass wir doch jetzt mal umdenken müssen und eine Verkehrswende brauchen. Aber sehen tun wir davon ja noch nicht so viel. Und bei allen Projekten heißt es immer, ja, die Leistungsfähigkeit muss erhalten bleiben. Und mit Leistungsfähigkeit ist nicht der Fahrradverkehr gemeint, auch nicht der Fußverkehr, sondern mit der Leistungsverkehr ist meistens der Autoverkehr gemeint. Und das mutet schon ein bisschen seltsam an, wenn man eigentlich die Ziele kennt, weil es gibt beschlossene Bürgerbegehren, die haben Ziele und da müssen wir was tun. Und wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann kommen wir so da, glaube ich, nicht hin.
Wer blockiert denn oder wer verhindert, dass man da hinkommt?
Ich denke, dass das einmal ganz konkret in der Verwaltung in München zu sehen ist und auch ein bisschen bei unserem Oberbürgermeister. So würde ich das einschätzen. Ich denke, dass er viele im Blick hat, was ich ja verstehe. Ich meine, Münchens größter Steuerzahler heißt BMW. Ich denke schon, dass das auch ausschlaggebend ist. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, ich habe ja keinen Beleg dafür. Aber ich denke, dass es schon auch ein bisschen mehr in seiner Hand läge, zu sagen, nee, tut mir leid, liebe AutofahrerInnen, jetzt müssen wir mal ein bisschen umdenken. Und das Absurde daran ist, dass ja BMW selber sagt, in so Städten wie München, da braucht es gar nicht so viel Individualverkehr. Ich meine, gut, die wissen auch, dass ihre Absatzmärkte woanders liegen. Aber das ist ein Grund, was ich denke, was ein bisschen blockiert. Und ich glaube, die Verwaltung hat noch keinen Cultural Turn gemacht. Also wir haben vielleicht eine neue Regierung, grün-rot, aber die Verwaltung hat den Switch noch nicht mitbekommen.
Und welche Rolle spielen die Autofahrerinnen und Autofahrer? Also gäbe es eine Mehrheit für weniger Verkehr in der Stadt oder ist es dann doch Bequemlichkeit, die auch die Leute vielleicht davon abhält?
Ich glaube, dass die Bequemlichkeit natürlich einen davon abhält. Das kennt man ja selber, dass man dann, oh, puh, das muss ich noch machen. Also so dieser erste Impuls ist ja immer da. Ich meine, ich bin Fahrradfahrerin und der erste Impuls ist immer, oh, es regnet oder irgendwie sowas. Oder, oh, der Bus kommt erst wieder. Aber das ist ein Teil davon. Ich glaube aber, wenn man die Menschen permanent mit der Realität konfrontieren würde und sozusagen besser erklärt, was eigentlich los ist, was Klimawandel bedeutet, was das für uns alle einzeln bedeutet und was für Maßnahmen man machen müsste, dann glaube ich, wäre eine Mehrheit schon dafür. Weil ich meine, Entschuldigung, wer ist so blöd und sägt am Ast, auf dem er sitzt? Die Menschen sind nicht so doof. Wir können halt gut verdrängen.
Andererseits ist dieser SUV-Wahnsinn, also dass die Leute dann immer noch größere Autos und selbst die E-Autos sind ja so riesen Kästen, ist ein riesen Ressourcenverbrauch, die Autos verbrauchen mehr, also da hapert es ja dann doch irgendwo noch, also an der Erkenntnis.
Ja, aber auch da darf man nicht vergessen, die Macht der Autowerbung, also es wird einem ja suggeriert und da kommen sehr viele Fakten, ja, das ist sicherer, das ist komfortabler. Eigentlich ist die Luft, die hinten rauskommt, besser als die vorne reingeht. Das ist ja das, was einem suggeriert wird. Und ich meine, wenn man weiß, mit was für Geld die hantieren und mit wie viel Kraft die Suggestion betreiben können, dann, glaube ich, hat es auch seine Wirkung. Und klar, SUVs, das ist ein Wahnsinn. Jetzt muss man schon Parkplätze größer machen, das ist ja totaler Unsinn. Und wir müssen Ressourcenverbrauch einschränken. Was machen wir? Wir setzen uns in dicke Autos. Vielleicht, ich weiß nicht genau, das ist sicher irgendwie auch was Psychologisches. Aber wenn man damit konfrontiert ist, was man damit anrichtet, ich glaube, dann sind die Menschen nicht so doof.
Wie stellst du dir denn den Verkehr nicht nur der Zukunft, sondern es muss ja im Prinzip der nahen Zukunft sein? Also wir müssen ja möglichst schnell die Verkehrswende schaffen. Wie sollte das aussehen? Was ist da der Plan oder sollte der Plan für München sein?
Also schnell und kostengünstig kann man Fahrradverkehr fördern. Da müsste man einfach schnell ins Tun kommen. Die Theorie kennen wir jetzt ausgiebig. Es waren alle StadträtInnen schon permanent in Kopenhagen, waren alle schon mal in Kopenhagen. Ausschussreisen gab es. Ich glaube, die Fakten sind bekannt. Man muss es halt jetzt schnell machen. Und ich glaube, mit dem Fahrradverkehr kann man sehr viel gewinnen. Und da müsste es einfach schnelle Maßnahmen geben. Und die könnten sein, Parkplätze weg, Radspuren hin mit protected Bike Lanes, also Flexi-Boys oder was auch immer für Poller. Das wäre der erste Schritt. Dann kriegt man mehr Leute aufs Fahrrad. Wenn man aber weiter so macht wie bisher, Und sogar noch so, wir haben es ja heute in der Zeitung gelesen, Radfahrstreifen in Mittellage baut, da fühlen sich viele Leute unsicher und so schaffen wir das ganz sicher nicht. Und das Zweite ist natürlich der ÖPNV. Das dauert länger, ist auch teurer, brauchen wir aber auch unbedingt. Aber ich glaube, der erste Schritt, den könnte man gut tun, indem man mit den Radwegen anfängt.
Um die Stadt dann autofrei zu bekommen, also meinst du, es muss tatsächlich über Verbote oder Gebote gehen oder auch über Anreize?
Ich glaube, die Anreize sind, also das ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube, das funktioniert, also ich persönlich glaube nicht daran. Also da müsste der Anreiz schon sehr hoch sein, dass man weiß nicht, ja, den realen Preis eines Parkplatzes bekommt. Das ist jetzt, sind ja nicht die 30 Euro. Sondern das wäre ja viel mehr. Sowas. Aber dann würden die Leute vielleicht darüber nachdenken. Aber das ist halt alles noch viel zu einfach. Und ich glaube, es ist ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich nennt man das dann Verbote. Wobei ich das Wort so blöd finde, weil es ist ja, ich meine, es ist auch verboten, es gibt viele Sachen, die verboten sind, die wir aber gar nicht so als Verbote wahrnehmen. Und ich finde es schon auch irgendwie fatal, dass wir uns da bei der Verkehrsdiskussion immer drauf einlassen. Jetzt geht es plötzlich um Verbote. Ich darf nicht mehr hinfliegen, wo ich will. Mhm. Ja, es gibt Sachen. Also es ist nicht verboten, nach Nordkorea zu fliegen, aber man macht es halt nicht.
Eine andere Sache, die jetzt so vor der Tür steht, wenn wir über München und autofrei und Verkehr sprechen, ist im September die internationale Automobilausstellung, was ja dann auch wieder eher in die falsche Richtung deutet. Was ist denn da geplant? Da gibt es auch Proteste.
Ja, die IAA kommt nach München und... München freut sich gar nicht so doll, sondern es gibt wirklich viele Proteste. Der Bund Naturschutz ist auf drei Ebenen beteiligt. Also einmal der Bundesverband organisiert die Sternfahrt und die Großdemo mit. Der Landesverband engagiert sich beim Contra-IAA bei dem alternativen Mobilitätskongress, der auch viel über Realisierung der Verkehrswende und Konversion, was machen wir eigentlich mit den Menschen, die da arbeiten, sich beschäftigt. Und die Kreisgruppe München ist auch sehr aktiv, auch wenn das nicht geklappt hat mit dem Container, weil es da so große Behinderungen gab, ist die Kreisgruppe München trotzdem sehr aktiv. Und macht zum Beispiel die Autofrei-Challenge vom 4. bis zum 18.9. Natürlich, wir umklammern die IAA und sagen, wir brauchen gar keine Autos. Wir geben sogar einen Führerschein her für 2 Wochen. Und wir beteiligen uns natürlich an all den Demos, die wir da machen. Und wir haben auch noch einen Vortrag auf dem Klimacamp am 7.9. Und das sind die Sachen, die wir jetzt vom Bund Naturschutz aus machen.
Zu verhindern wäre die nicht gewesen, oder?
Doch, natürlich, aber da haben halt die StadträtInnen damals zugestimmt und die haben wohl meines Erachtens dem Arbeits- und Wirtschaftsreferenten einen Freifahrtschein erteilt, den er wiederum, glaube ich, genauso weitergegeben hat an die Automobilindustrie. Und ich muss mich schon sehr wundern, dass es jetzt schon möglich ist, für Mercedes den Odeonsplatz die ganze Zeit zu sperren, wo es für den Bund Naturschutz zum Beispiel nicht möglich war. Und ich finde das eine eklatante Ungleichberechtigung. Es ist ja noch nicht mal so, dass es gut wäre, wenn es gleichberechtigt wäre. Gleichberechtigt heißt, die können ihre Verbrennerautos vorstellen, was sie machen. In der Stadt vielleicht nicht, aber auf der Messe, da können wir mal durchzählen, wie viele wirklich emissionsfreie Artikel dann da sind. Das wird es nicht geben, sondern das sind Verbrennerautos auch noch viele. Und wie gesagt, über E-Mobilität können wir dann auch gern noch streiten, weil die macht sich halt auch nicht von selber. Und da gibt es ja einfach schöne Alternativen. Also Strecken bis 7 Kilometer kann man wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Und da ist es wirklich einfach sehr seltsam, dass die Stadt dem VDA diesen Freifahrtschein ausgestellt hat. Und jetzt möchte ich nochmal das zu Ende bringen mit der Gleichberechtigung. Also Gleichberechtigung heißt, hieße dann, dass wir auch Flächen bekommen. Noch nicht mal das ist der Fall. Aber eigentlich müssten wir ja viel mehr Platz bekommen, weil wir ja so viel nachzuholen haben und wir haben so ein großes Ziel. Also müssten wir eigentlich viel mehr Platz eingeräumt bekommen. Es ist halt auch so, die SPD möchte diesen Kongress und hat ihn ja auch mit nach München geholt. Die CSU freut sich, glaube ich, auch. Und bei den Grünen ist es, glaube ich, so, dass man denkt, ja, das ist doch ganz schön. Dann sind da auch ein paar Alternativmodelle vorgestellt und aber ich glaube, dass jetzt vielen schon dämmert, was sie sich da geholt haben. Und Also klar, manche machen das an den Protesten fest, was ich auch und gar nicht, wie soll ich sagen, also zu sagen, ja, weil jetzt Proteste kommen, hätte man das absagen müssen, das glaube ich nicht. Also man muss keine Angst vor Protesten haben. Das hält eine Demokratie sehr gut aus. Oh, aber da ist ja ein Kritikkern und den muss man, daran sollten die sich orientieren, dass wir sagen, wir wollen anderen Verkehr. Und wir wollen, das muss anders werden. Wir können doch nicht einfach so weitermachen. Dieses Jahr haben wir es ja ganz deutlich gesehen. Wir haben Waldbrände und wir haben Überschwemmungen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen. Also ein Meteoriteneinschlag, aber das ist halt kein Klimawandel. Aber ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen als Zeichen, damit wir wissen, jetzt ist aber wirklich Schlag 12 und jetzt müssen wir aber was tun.
Vielen Dank, Katharina. Es ist also Zeit zu handeln und wir müssen mehr tun als bisher. Ein erster Schritt und ein Platz für Anregungen dazu ist unser heutiger Veranstaltungstipp am 9. und 10. September, der Kongress für transformative Mobilität, den Katharina angesprochen hat. Alle Infos dazu gibt es unter contra-iaa.org. Das Fazit unserer heutigen Sendung fällt aber nicht ganz so positiv aus, denn was ich heute gelernt habe, ist, dass sollte es einmal ein Mahnmal zum Gedenken an die Dummheit der Menschheit geben, könnte man es tatsächlich aus SUVs bauen. Es ist Klimakatastrophe und viele fahren Autos, die zwischen 14% und 25% mehr verbrauchen als ein normales Modell, das gleich schnell, sicher und komfortabel ist, nur um ein Vielfaches kleiner. Dummheit der Menschheit scheint also tatsächlich ein Fakt zu sein. Ob es doch noch Aussichten auf Besserung gibt, sehen wir vielleicht schon in unserer nächsten Sendung. Ansonsten auf www.pro-regenwald.de. Bis zum nächsten Mal.